Nun lasst uns beten und den Herrn bitten, dass er doch zu uns reden wolle durch sein heilig Wort. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du zu uns reden wollest. Wir wollen wie die Maria zu deinen Füßen sitzen und hören, was du uns zu sagen hast. Schenk uns ein stilles Herz, nicht wie die Martha, dass wir hin und her laufen, sondern still zu deinen Füßen sitzen und deine Stimme vernehmen. Nur du, Herr, hast Worte, lebendige Worte, Worte des ewigen Lebens. Schenk uns, dass wir dich sehen, dich hören, deine Stimme vernehmen. Schenke, Herr, dass sie nicht ehrlos Degen sehen und nicht von ihm reden, sondern dass Jesus, der Gekreuzigte, vor unseren Augen gemalt wird und steht. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Ich möchte die ersten drei Verse lesen, trotzdem das Hauptwort im 2. Vers liegt für den heutigen Abend. Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut, doch ihr haltet mir's nicht zugut. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt, einen einzigen Mann, dass ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List, so auch eure Gedanken verkehrt werden, hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt einen einzigen Mann, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Eifer. Paulus, der Mann Gottes, redet hier von einem göttlichen Eifer. Was bedeutet das Wort Eifer? Was bedeutet es in dem griechischen Text? In dem griechischen Text finden wir dieses Wort Zeloo. Das bedeutet, wenn ich jetzt Englisch sprechen könnte, wäre es mir viel leichter. Ich möchte es erst im Englischen sagen. To burn with jealousy. Das bedeutet, jealousy is night. To burn is zu brennen. Eine brennende Eifersucht. Neidisch zu seinem höchsten Grade. Einen Neid, der einem brennt, der einem frisst. Und eine brennende Eifersucht, die göttlich ist. Wissen Sie, lieben Freunde, dass da etwas im Herzen Gottes vor sich geht, dass Gott neidisch ist und eifersüchtig. Das sagt er uns schon im 2. Mose. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Wissen Sie, was das bedeutet? Nicht Nordafrika. Ägyptenland ist die Welt, wo die Welt und die Sünde die Herrschaft hat im Leben. Wo der Teufel auf dem Thron des Herzens sitzt. Er sagt, ich habe euch errettet. aus Ägyptenland. Darum sollt ihr keine anderen Götter neben mir haben. Denn ich, der Herr, euer Gott, bin ein eifriger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Gott ist ein eifriger Gott, ein eifersüchtiger Gott, ein neidischer Gott, der das Böse nicht duldet. Darum zürnt er und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ihr dürft keine anderen Götter neben mir haben und keiner anderen Götter dienen. Volle Hingabe, ein ungeteiltes Herz will der lebendige Gott und erwartet er. Gott will alles oder er will gar nichts. Halbheit ist ihm ein Gräuel. Gott ist nicht zufrieden mit 99%. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein. Sagt er es vor aller Welt. Und wenn die Christenheit auch sagt, sowas gibt es nicht, dann lass jeder Christ ein Lügner sein. Aber Gott die Wahrheit. Und wenn Gott sagt, ihr sollt vollkommen sein, und wenn Jesus das sagt, dann meint ihr das und duldet keine Unvollkommenheit. Er will ein Ganzes, ein Halbes wird ihm nie zufriedenstellen. Und er sagt, ich bin ein eifriger Gott. Und Paulus, der den Geist Gottes empfangen hat, viel die Rede vom Geist Gottes in der Welt. Aber ich weiß nicht, ob es je eine Zeit gegeben hat, wo die Christenheit so wenig davon versteht, von dem, was Geist Gottes Wirklichkeit ist. Manche meinen, Geist Gottes hat mit Lärm zu tun. Geist Gottes hat mit Geschrei zu tun. Geist Gottes hat mit Schwärmerei zu tun. Geist Gottes hat mit Unordnung zu tun. Tausendmal nein. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und es gibt nur Ordnung, wo die Menschen geisterfüllt sind. Mit dem echten Geist Gottes. Diese verzierende Geist Gottes, der eifert um die Herrschaft Jesu Christi. Um seine Herrschaft im Leben des Menschen. Also, sagt Paulus, ich eifere um euch mit einem göttlichen Eifer. Gott hatte das Leben des Paulus erfasst. Paulus war geisterfüllt, war Gott erfüllt. Und zwar in solchem Maße, dass er das fühlte, was Gott fühlte. Die Bibel redet vom Verwandeltwerden in Jesu Bild, dass wir so sehen, wie er sieht, so fühlen, wie er fühlt. Sogar sagt die Bibel, dass wir Christi Sinn haben und wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Darum werden viele Menschen sagen, wir haben große Taten getan. Und er wird den Kopf schütteln und sagen, ich kenne euch nicht. Da wird die Wahrheit ans Licht kommen. Da wird das fromme Wortenspiel ein Ende haben. Menschen können wir etwas vormachen, aber den lieben Gott nicht. Und Paulus sagt, diese Eifersucht, diese Neid, diesen Eifer, dieses Feuer, das in ihm wirkt, brennt und ihn frisst, ist ein göttlicher Eifer. Und worum ging es? Er sagt, ich habe euch einen einzigen Mann verlobt. Und ich eifere darum, dass ich einen jeden von euch wie eine reine Jungfrau zu ihm bringe. und zu ihm führe. Das war sein Ziel. Bei ihm ging es nicht nur darum, dass er viele Gemeindeglieder hatte, viele Seelen in seinem Kreis, sondern er war neidisch, dass jede von ihnen als eine reine Jungfrau dem Herrn zugeführt werden konnte. Wissen Sie, das Wort Neid finden wir auch von den Erzvätern, die Josef beneideten. Sie wissen ja, wie neidisch die 11 Brüder waren auf den Josef. Sie beneideten ihn, dass der Vater ihn so liebte. Der Neid, aber der göttliche Neid, das gebrauche ich als Beispiel, der göttliche Neid sollte brennen in einem jeden Christen. Und nicht nur damit, dass wir uns zufrieden begeben, dass der Mensch gläubig ist und den Herrn Jesus aufgenommen hat, sondern dass sein Leben gereinigt und durch geheiligt wird, dass er wie eine reine Jungfrau ohne Flecken, ohne Runzel im Epheser 5, Vers 20, soll die Gemeinde Gottes dastehen. Und so soll ein jeder. Es wird viel geredet von der Wiederkunft des Herrn. Ich glaube auch, dass es sehr nahe ist. Aber ich sage, für wen kommt der Herr? Wo ist seine Brautgemeinde, die in weißen Kleidern angetan ist? Wo ist die Brautgemeinde, Blut erkauft, die fleckenlos, ohne Tadel und Runzel, den Herrn zugeführt werden kann? Oder meinen Sie, dass der Herr Jesus kommen wird, um eine Ehebrecherin zu sich zu nehmen? Eine Braut, dessen Hochzeitsgewand lumpen ist, beschmutzt und befleckt. Können Sie sich so etwas vorstellen, dass der reine, heilige Gottessohn eine Braut neben sich hat, die in Lumpen steht, unrein? Ich weiß nicht, ob es solches geben kann. Er sagt, ich habe euch einen einzigen Mann, verlobt. Im Griechischen haben wir das Wort hamozomai. Das bedeutet, zusammengefügt, ineinander zu fügen, ineinander, wie Holz ineinander gefügt wird, vereinigt, eins gemacht, sagt Paulus. Das tut jeder wahre Apostel, Prophet, Lehre oder Predige. Der nimmt den Menschen und vereint ihn mit dem Herrn Jesus, mit einer Person, nicht mit einer Lehre, nicht mit Gesetzeswerken, sondern mit dem Herrn Jesus. Sie wissen ja von dem Hindu-Christen Sundar Singh. Als der sich bekehrt hatte und nach England kam, da war er nämlich enttäuscht wie alle Nicht-Weißen. Die meinen, die weiße Rasse ist die christliche Rasse und meinen, wenn sie einen Weißen begegnen, begegnen sie einen Christen. Und wie enttäuscht war er, als er sie begegnete. Und so sind auch Menschen enttäuscht, schwarze Zulus, heute in der Erweckung. Sie sagen, wir Heiden bekehren uns und werden Christen, wir ziehen uns an und die Christen ziehen sich aus. Sie erwarten natürlich, wenn sie einen Weißen begegnet, der liest seine Bibel Tag und Nacht, ist im Gebet mit dem Herrn verbunden, wandelt mit Gott und dann finden sie ein laues Christentum und können es nicht verstehen. Sie haben die erste Liebe, ein brennendes Herz für Jesus. Und dann begegnen alte Christen und finden das nicht. Wie schrecklich ist das? Und als der Sundar Singh ein Professor begegnete in England und eine Unterredung hatte mit ihm, da sagte der Professor: Sag mir, Sadhu, warum bist du, der du ein Hindu warst, Christ geworden? Ist es darum, dass die christliche Lehre besser ist als die Lehre der Hindus? Er sagte: No, Sir, ich bin nicht ein Christ geworden wegen die Gesetze und die Lehren des Christentums, sondern weil ich eine Begegnung hatte mit dem Herrn Jesus. Ja, sagte fast der Professor, das verstehe ich. Aber die Satzungen, die Gesetze, die Lehrstücke der Christenheit, sind die nicht von größerem Wert als die der Hindus? Er sagte: Nein, geehrter Herr Professor, darum bin ich kein Christ geworden. Ich habe den Herrn Jesus gefunden. Er hat mich gefunden. Darum bin ich ein Christ. Er sagt: Ja, ich verstehe das. Lass uns aber praktisch sein. Und der Herr Professor hat es nicht verstanden und nicht begriffen. Ich bin ein Christ, weil Christus in mir lebt. Wenn Jesus nicht in mir ist und ich bin ein Christ, dann bin ich ein Heuchler, ein Lügner und ein Betrüger. Aber nur der hat ein Recht, sich Christ zu nennen, weil er eine lebendige Begegnung hatte mit Jesus Christus. Darum sind wir Christen. Weil ich nicht mehr lebe, aber Christus lebt in mir. Weil ich mit ihm am Kreuz auf Golgatha gestorben bin, der Sünde tot, und wer auferstanden ist, dass ich auch so in einem neuen Leben wandle. Zu wandeln mit Jesus. Jesus im Leben. Dass Jesus seine Natur, sein Leben in mir lebt. Darum bin ich Christ. Sonst habe ich kein Recht, mich Christ zu nennen. Sonst ist es nur ein Schauspiel. Ein Zulu, der eine Begegnung hatte mit dem Herrn Jesus. Aber sein ganzes Leben ein Christ war, aber ein Namenschrist. Sagte der Herr Jesus ihm: Du bist ein Gesetzesmensch. Du gehst in die Kirche, du betest, du beichtest, weil dir gesagt wird, du musst das tun. Aber du tust es nicht aus Liebe zu dem Herrn Jesus. Du wandelst, du ziehst dich an, du benimmst dich so, weil du so gelehrt bist, weil dir gesagt wird, so muss das sein. Und dann wirst du als Christ dressiert. Ein Wolf in Schafskleiden. Die innere Natur ist ein Wolf. Sie werden ärgerlich, verdrießlich. Die Augen laufen den Huren nach, anderen Frauen. Die Lüste des Fleisches können nicht gezügelt werden. Aber alles schön fromm, dressiert als Christ, die Form da, den Schein. Aber das Leben verleuchtet sie und die Kraft. Und die Bibel, Gottes Wort sagt, solche Menschen meide. Er sagt: Ich habe euch einen Menschen verlobt. Paulus konnte den Menschen an der Hand nehmen und den Herrn Jesus bildlich gesprochen und die zwei verbinden, verloben, vereinigen, verbunden mit Jesus. Der Mensch in Christus und Christus in ihm. Er sagt: Und einen einzigen Mann, unsere Treue gehört einem einzigen Mann. Bei uns in Südafrika vor einigen Jahren unter den Zulus hat es eine furchtbare Frau gegeben und das war weltbekannt. Die hatte zwei Männer. Die hatte zwei Männer. Mit zwei Männern hatte die Geschlechtsumgang. Die hatte ihren Mann und einen anderen Mann. Und wir als Kinder sahen sie an und sagten, welch eine furchtbare Frau. Welch eine Schandtat, wenn eine Frau ihrem Mann nicht treu ist. Es gibt ja sowas, dass die Männer untreu sind. Aber wie, wenn die Frau untreu ist? Ich möchte fast sagen, von einem gottlosen Mann kann man solches erwarten. Aber von einer Frau? Dass die ihrem Mann untreu wird. Und dies hatte zwei Frauen. Im Jakobusbrief, Kapitel 4 heißt es, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass der Weltfreundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer ein Freund der Welt sein will, der ist Gottes Feind. Wissen Sie, was Feind ist? Es ist Feindschaft, um mit der Welt zu liebäugeln. Es ist Sünde, um mit der Welt zu paktieren. Gott im Himmel, der duldet es nicht. Er ist ein Gott, ein eifriger Gott. Und dieser Eifer brennt in seinem Herzen, dass er es nicht ertragen kann, wenn seine Braut ihm untreu ist und mit einem anderen Mann Verkehr hat. So ist es im Herzen Jesu. Wenn wir ihm dienen, ihm leben, uns ihm ergeben, aber auch ein anderer, den Teufel. Wie eine Frau, die zwei Männer hat, so ist der Christ, der dem Herrn dient und der Welt. Oder der Welt Freund sein will. Welch eine Gefahr. Und heute gibt es Menschen in der Welt, die meinen, sie verkündigen das Evangelium, die treiben Evangelium und sagen, so nah an der Welt wie möglich. Und zwar sogar mit der Welt, dass wir die in der Welt gewinnen. Die Welt hat es satt und müde. Die will die Welt nicht mehr. Und ein Christ, der ein halber Christ ist und mit der Welt paktiert, wird verachtet von der Welt. So weit weg von der Welt wie möglich. Wenn die Welt im Osten ist, dann lasst uns im Westen sein. Und wenn sie im Westen ist, lasst uns im Osten sein. Grad gegenübergesetzt. Wir sollen vollkommen anders sein als die Welt. Und wir gewinnen die Welt nicht mit der Welt, sondern mit dem lauteren Evangelium Jesu Christi. Und nicht ein modernes Evangelium, das alte Evangelium. So altmodisch wie möglich. Wir brauchen keine moderne Theologie. Wir brauchen unsere Musik nicht der Welt anpassen, sondern es soll aus dem Geist und vom Geiste Gottes geboren sein. Das genügt. Das überzeugt der Welt, dass sie Gottes Feinde sind und in die ewige Hölle fahren und die verdammt sind. Nichts anderes. Kompromisslos sollen wir diesem einen Mann treu sein. Luther sagt, ihr Abtrünnigen. Was bedeutet das? Im Griechischen haben wir das Wort Moichos. Moichos bedeutet Ehebreche. Ein Mann, der mit der Frau eines anderen Mannes sexuellen Umgang hat. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen sage, was das bedeutet. Das tue ich so, dass Sie das verstehen. Oder eine Frau, die Geschlechtsumgang hat mit einem Mann, der einer anderen Frau gehört. Das ist ein Ehebrecher. Und Gott sagt, ihr Christen, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Sollte unser Leib und unser Leben nicht ganz dem Herrn zum Opfer gegeben sein? Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, anders sein als die Welt. Wir sollen dem Herrn Jesus ähnlich sein. So nah wie möglich, so sein wie Jesus ist und nicht wie die Welt. Die Welt brauchen wir nicht anpassen. Wer der Welt Freund sein will, der ist Gottes Feindschaft. Hören Sie das, ihr lieben Mütter und Schwestern. Vernehmen Sie das. Stellen Sie sich nicht dieser Welt gleich. Und es gibt sogar Männer heute, die den Frauengeist haben. und sich auch der Welt gleichstellen wollen. Das ist alles eine Erfüllung von der gräulichen Zeit der Endzeit, wo die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Er sagt, ich eifere um euch mit einem göttlichen Eifer. Ich habe euch einen einzigen Mann zugeführt. Dem sollt ihr treu sein. Dem soll eure Treue gehören. Eure Liebe. Den sollen wir inbrünstig mit der ersten Liebe lieben. Darauf soll unser Christentum gebaut sein. Als Jesus dem Petrus rief und ihn sandte, da sagte Petrus, hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als diese? Dreimal fragte der Herr Jesus ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und als er sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe, da sagte, weide meine Lämme und meine Schafe. Kein Mensch sollte es wagen, predige oder Pfarrer zu sein, wenn er nicht dem Herrn liebt von ganzem Herzen. Daraus kommt unser Dienst. Daraus wird unser Leben geboren. Aus Liebe zum Herrn. Unser ganzes Leben, weil wir ihn lieben. Unser alles aus einem Herzen, das für Jesus brennt. Und das schafft der Geist Gottes. Der schüttet die Liebe Gottes aus in unserem Herzen. Das ist ein Teil von dem Feuer Gottes. Wo es um Jesus geht und seine Brautgemeinde, dass die ihm zugeführt werden kann, rein und fleckenlos. Sehr oft gebrauche ich manches aus dem Leben der Zulus. Eine reine Jungfrau, reine Mädchen, das hat ja keinen Wert mehr in dieser Welt. Reinheit, dafür haben wir das Gefühl verloren. Vor einigen Jahren war ich in Deutschland, gerade vor ich dem ich habe, war ein Professor übers TV, im Fernsehen, mit 6 jungen Mädchen, 16 Jahre alt. Er fragte das erste Mädchen, hast du schon mal mit einem Mann geschlafen? Sie sagte ja. Vor Millionen gestand sie das ein. Dann fragte er das zweite Mädchen, das dritte, die vierte, fünfte, sechste. Und jedes 16-jährige Mädchen vor Millionen von Menschen gestand ein. Ich habe schon Umgang gehabt mit einem Mann. Keine war verheiratet. Er sagt, dessen braucht ihr euch nicht zu schämen. Sorgt nur dafür, dass ihr die Pille gebraucht, dass keine ungewünschten Wesen in diese Welt kommen. Was sagen Sie davon? Ich staune über das deutsche Volk, dass das sowas zulassen kann. Was ist aus der Christenheit geworden? Warum ist die Christenheit nicht erbost und sagt, das dulden wir nicht? Wo ist das Salz? Ist es dumm geworden? Wo ist das Licht, das die Finsternis vertreibt? Was ist aus der Christenheit geworden? Schauderlich. Junge Mädchen kenne ich, die zu mir persönlich gekommen sind, weinten und sagen, es ist schwer, um rein zu bleiben in diesem Volk. Wir werden verspottet, verachtet. Es ist verkehrt. Wir sind nicht recht im Kopf, wenn wir keinen Freund haben. Schon Schulkinder haben einen Freund. Junge Mädchen haben sich einen Freund. Und Eltern freuen sich, wenn ihre Tochter besucht wird und Freunde hat. Was ist aus dem Volk, dem weißen Volk geworden? Wissen Sie, dass die Zulus, die Heiden, die Sitte hatten, dass der König alle Jahre lang sein Volk zusammenrief und jedes unverheiratete Mädchen wurde untersucht, ob sie Jungfrau ist oder nicht. 2 Fahnen wurden aufgestellt, eine bei dem Palast des Königs und eine weiße Fahne und eine schwarze Fahne an der anderen Seite. Wenn das Mädchen untersucht wurde vordem, gab es manchen Krach. Und heute in der zivilisierten und gelehrten Welt, da gibt es ja Lehrerinnen, da gibt es auch Krankenschwestern und manche sind untreu. Dann gibt es Selbstmord. Die treiben die Kinder ab. Die laufen davon. Denn ihre Sünde wird ans Licht gestellt. Und wenn das Mädchen nicht rein ist, dann ruft das ganze Volk und murrt und klagt. Dann muss das unreine Mädchen durch dieses Volk, das links und rechts steht, beschämt gehen zu der schwarzen Fahne. Der Vater vom Mädchen wird bestraft. Er muss eine Kuh als Preis bezahlen. Dann sagt der König, du Mann, konntest du deine Tochter nicht erziehen? Konntest du ihr nicht den wahren Weg lehren? Ihr Väter, ihr habt nicht vor einem Zulu-König zu stehen, mal den König der Könige. Und sie müssen verantworten, wie sie ihre Kinder aufgezogen haben und gelehrt haben. Manche Europäer sagen, wir sind doch keine Zulus, lass die Zulus. Aber sie werden mal mit dem König alle Könige zusammenstoßen. Und dann gibt's Krach. Da wird der Gott die Kinder von den Eltern fordern. Aber wenn es heißt rein, dann freut sich und jubelt das ganze heidnische Volk und ruft Hurra! Und das Mädchen springt wie ein Mastkalb. Die Heiden, die machen das so, nur der Rhein ist, darf halbnackend oder nackend gehen. Kein unreines Mädchen wird geduldet, anders als in Europa. Da ziehen die Hure sich nicht gut an. Aber bei den heidnischen Zulus, da muss eine Hure sich gut anziehen. Und nur ein reines Mädchen hat das Recht, um so zu gehen. Und die springt wie ein Maskerl in die Luft, wirft sich auf den Boden, läuft zum Palast des Königs. Und wenn sie bei der Fahne ist, springt sie hoch und versucht mit der rechten Hand die weiße Fahne anzurühren. Und das ganze Heer, das jubelt. Wie wird es sein, wenn wir in Salem gehen ein? Wie wird es sein, wenn wir in das himmlische Tor hineingehen können? Vielleicht werden wir auch hüpfen wie die Mastkälber. Aber das ist das Vorrecht der Brautgemeinde, die fleckenlos, reines, gewaschenem Blute des Lammes. Die Zulus wissen, was eine Jungfrau ist, und da ist die Jungfrauschaft, die Reinheit des Mädchens, noch von großem Wert. Und darum bringen Tausende ihre Töchter und sagen, sie sollen das Evangelium Jesu Christi hören, weil dann bleiben sie rein. Sie sagen, die Christen, die heiraten vor dem Altar Gottes und haben ein weißes Hochzeitskleid und haben ein, was ist ein Veil auf Deutsch? Ein Schleier. Der Schleier bedeutet Reinheit, Jungfrau. Das weiße Kleid, fleckenlos, unberührt, untadelig. Und sie sagen, wenn wir vor dem Altar Gottes stehen, wollen wir nicht als Heuchler dastehen, in Lug und Betrug, sondern der Schleier soll ein Symbol sein von der Wahrheit. Und das weiße Kleid, ein Zeichen der Reinheit. Und wie wird vor den Altar Gottes heute getreten? Verwundern wir uns denn, dass die Ehen aussehen, wie sie sind? Können wir das verwundern? Aber Gott, wenn er die Herrlichkeit seiner Brautgemeinde stellt, nimmt eine Braut und sagt, sie soll so fleckenlos und so rein sein wie eine Braut. Ihr lieben Geschwister, jungen Mädchen, wenn der Herr Jesus seine Herrlichkeit offenbart, kann er dich nehmen und sagen, so rein wie dieses Mädel, so soll meine Brautgemeinde sein. Und dass, wenn sie vor dem Altar steht, zur Seite des Bräutigams, an der Seite des Bräutigams. Paulus sagt in der Lutherbibel, ich will euch wie eine reine Braut, Jungfrau, dem Herrn zuführen. Im Griechischen heißt es nicht nur zuführen, sondern zur Seite stellen. Zur Seite stellen. Gibt es einige Pfarrer hier und predige? Darf ich Sie diese persönliche Frage stellen? Ist das Ihr Ziel, dass jeder in Ihrer Gemeinde, dass Sie ihn eins nehmen können und zur Seite Jesu stellen wie eine Braut? Wenn Sie mit Ihrer Gemeinde kommen, wenn Sie beschämt aussehen, werden vielleicht die heiligen Engel ausrufen und sagen, irrst du dich nicht? Welch eine Frechheit! Willst du solche Menschen zur Seite Jesu stellen? Sollen sie die Gemeinde zur Jesu Seite stehen? Lieben Freunde, die Bibel sagt, lass nicht viele Prediger sein, wir werden doppelte Verdammnis empfangen. Ein viel größeres Gericht. Lasst uns bewusst sein von unserem Auftrag, unserem Beruf und unserer Mission. Paulus sagt, ein Vorbild ist alle. Predige. Ich eifere mit einem göttlichen Eifer. Das brennt in meinem Herzen, dass ich jeden Bekehrten unter euch Jesu zur Seite stellen kann. Als eine reine Jungfrau. Fleckenlos. Es gibt viele Worte Gottes. Soll ich mal Ihnen einige lesen? Zum Beispiel im 2. Korinther 6. Da heißt es, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. So will ich euch annehmen. Der Herr Jesus nimmt nicht jeden an. Am Tag des Gerichts wird er nicht jeden annehmen. Er sagt, rühre kein Unreines an. So will ich dich annehmen. Liebe Bruder, liebe Schwester, Väter und Mütter, rühren Sie kein Unreines an. Sind Ihre Finger rein, Ihre Hände, Ihr Geschlechtsleben, ist das so, wie es sein soll? Im Geschäft, im alltäglichen Leben, rühren Sie kein Unreines an, auch nicht mit Ihrer Zunge und mit Ihren Gedanken und mit dem Herzen. Rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasset uns nun uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und der Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist Gottes Wort an uns, dass wir die Verheißung haben, dass Gott unter uns wohnen wird und wandeln wird. Deswegen sollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches, aller Befleckung des Geistes, die Heiligung vollendet in der Furcht Gottes. Vieles könnten wir lesen in der Bibel. Ich habe schon erwähnt, dass wir unsere Leibe bringen sollen als lebendige Opfer. Heilig und sträflich. So soll das Leben jedes Christen aussehen. Welch eine Gemeinde sollte die Brautgemeinde Jesu sein? Es hätte nicht aufhören sollen in der Apostelgeschichte, dass die Feste nicht nur der Erde, sondern der Hölle sich bewegt haben. Welch eine Schar, welch eine Armee, welch ein Hirn sollte das Christenvolk sein. Aber wie wir hörten gestern, können wir nicht mal vor unserem Feind bestehen. Der Teufel ist uns so stark, wir können ihn nicht widerstehen, dass er von uns flieht. Wir machen Entschlüsse, dann kommt die Versuchung, da liegen wir am Boden und die Sünde ist wieder oben auf uns. Von Niederlage zu Niederlage. Möge Gott schenken, dass auch hier in der Schweiz es Menschen gibt, wie Paulus, mit dem heiligen Feuer der Eifersucht, um einen jeden darzustellen vor Christus als eine reine Jungfrau. Dass einst wir die Person, wenn er erscheint, der Herr der Herrlichkeit, dass wir ihm an seine Seite stellen können und sagen, Herr, hier ist diese Person. Das soll unser Ziel sein. Nun, wenn Sie wissen, dass Sie nicht rein gewesen in der Vergangenheit gewesen sind, dann reinigen Sie sich jetzt. Und wenn hier ein Mädchen ist, das nicht rein ist, dann reinige dich jetzt. Komm zum Kreuz mit der Sünde. Bekehre dich. Wer seine Missetat leugnet, wird es nicht gelingen, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, nicht wieder tut, bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Der wird begnadigt werden. Kommen Sie zu Jesus, bekennen Sie und lassen Sie mal Schluss mit der Sünde. Sodass der Tod Jesu nicht vergeblich ist in Ihrem Leben. Jesus sagt, wer seine Sünden bekennt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir sie bekennen, können wir mit seiner Treue rechnen. Er vergibt und wenn er vergibt, dann vergisst er. Und löscht es in seinem Buch. Und schreibt es nieder, dass es vergeben und vergessen ist bis in alle Ewigkeit. Dann jubelt das Herz. Und ein Vorrecht haben die Sünde. Ein großes Vorrecht über den Christen, den Frommen. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Die Menschen, die sehr gesündigt haben, haben das Vorrecht, das Vorteil, dass sie Jesus mehr lieben können als die Frommen, Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn es Menschen gibt hier, die sich bewusst sind ihrer Schuld, kommen Sie mit Freimütigkeit zum Kreuz. Es gibt Vergebung und viel Vergebung. Jesus ist der Sündefreund, nicht der frommen Freund. Die Kranken brauchen des Arztes, nicht die Gesunden. Es gibt Vergebung und Reinigung und Heiligung im Blute des Lammes und durch den Geist Gottes. Gott sei Dank dafür. Das ist die frohe Botschaft. Und darum finden wir immer, dass es nicht die Sünde sind und die Gottlosen, die gegen das Evangelium gehen, sondern die Frommen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber die, die sich ihrer Sünde bewusst sind, die kommen zum Kreuz mit der Sündenlast. Die freuen sich über die Botschaft der Buße und der Bekehrung. Die Frommen aber nicht. Die wollen in ihrer Blindheit fortfahren. Aber der überzeugt ist von seiner Sünde, kann kommen zum Kreuz und empfängt Vergebung. Welch ein Tag wird das sein? Paulus sagt, alles was mir für Gewinn war, habe ich als Kot geachtet, auf dass ich Jesus gewinne und in ihm erfunden werde. Und möge Gott schenken, dass auch wir denselben Geist haben, und erfüllt sind mit demselben Eifer, mit derselben Liebe und mit demselben Feuer. Möge Gott das schenken, ob wir uns hier wiedersehen oder einst vor dem Thron. Schadet nichts. Möge nur Gott schenken, dass sein Wort nicht auf steinigen Boden fällt, sondern auf fruchtbaren Boden. Und dass von heute ab auch Sie diesen Eifer spüren in ihrem Leben und auch so gesinnt sind. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Herr unser Gott, lass dein Wort nicht vergeblich an uns vorübergehen, sondern das ausrichten, wozu du es gesandt hast. Durchforsche unsere Herzen, prüfe unsere Nieren und sehe, ob wir auf bösem Wege sind oder ob da etwas ist in unserem Leben, das nicht zu deiner Ehre ist. Decke es auf, dass durch den kostbaren Strom es hinweggewaschen wird und als wir, die wir dir verlobt sind, den einzigen Mann treu sind im Leben und im Tod. Wir sind es dir schuldig und nicht der Welt und nicht dem Teufel. Dir allein schenk uns, dass wir treu erfunden werden, bis die Posaune schallt und dann dir zugeführt werden können als eine geistliche, reine, fleckenlose Jungfrau. Amen.